Ganz wunderbar, gewaltig. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung mehr. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren, Ausharren, wichtige Übung unseres Gottes. Harrt unser Gott selbst auch aus? Hat er in Christo auf Golgatha ausgeharrt bis in den Tod? Und harrt jetzt aus bis. Alle Verheißungen ausgeführt, erfüllt sind. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Jung im Glauben, Säugling, wenn ich in einer Gebetsgemeinschaft war oder unter Gläubigen und hat jemand beim Beten das Wort Heiliger Geist ausgesprochen, dann war es mir nicht mehr ganz wohl. Warum? Ja, der Säugling guckt immer, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden und versteht nicht, um was es geht und auf was es ankommt. Warum? Weil ich auf mich geguckt habe und ich wusste, wie unheilig ich war. Und da ist ein Heiliger Geist. Verzeiht ihr mir, wenn ich Angst gehabt habe vor dem Heiligen Geist? Dürfen wir uns fürchten in der Gottesfurcht? Und dabei ist es genau umgekehrt. Wie nimmt der Heilige Geist zu uns Stellung, wenn er sich uns naht? Oder jetzt ist er in unsere Herzen ausgegossen. Was macht er da? Er selbst, und kein Engel und kein Geschöpf und nichts anderes, nimmt sich unser, genau dessen wegen dem Punkt ich nicht wagte, mit ihm in Kontakt zu treten, genau das Gegenteil macht er. Nimmt sich meiner Schwachheit wie an. Mit unaussprechlichen Seufzern seufzt er, Vater, du weißt ja alle Dinge und hast den armen, weisen Knaben schon zappeln sehen, seinem Blute vor Grundlegung der Welt. Du erbarmst dich auch jetzt, in dem Augenblick ganz wunderbar. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ist das ein Rechtsanwalt? Habt ihr schon einen Rechtsanwalt erlebt, der mit unaussprechlichen Seufzern für seinen Kunden seufzt? Möglichst viel. Und der sagt, Vater, wenn der dir etwas schuldig ist, rechne es mir an, ich will bezahlen. Ja. Das ist auch so, aber ganz anders nicht. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für uns als für Heilige gottgemäß. Also was vor Gott ankommt von unseren Seufzern und unseren Gebetlein, ne, kommt vor Gott so an, wie wenn er selber die Worte formuliert hätte und die Hochheiligkeit selber darstellen würde. Also wer von uns sagt ein bisschen Halleluja, Amen. Also sagen wir mal Halleluja, Amen. So, jetzt hat der Herr auch Freude.
Also, so ist die Praxis heraus.
Also er hat jetzt
in der Ehrlichkeit des Geistes für uns alle geredet.
Ich wollte doch ein Musterknabe sein, hier vorne.
Oh, ich auch einer.
Pfingstsonntag. Dürfen wir uns doch noch weiter füllen lassen mit Geist, mit Heiligem Geist, der unseren inwendigen Menschen täglich erneuert. Und wir dürfen wachsen im Geiste. Ersten Mose 1, eine erste Schöpfung mit dem ersten Satz des Wortes Gottes erwähnt, ist in einer riesen universalen Wasserkatastrophe untergegangen. So darf Petrus uns Bescheid geben. Und der zweite Satz in unserer Bibel: und die Erde war wüst und leer, Tohu wa bohu, ist die Mitteilung, dass die Erde da war, von dieser Universalkatastrophe mit erfasst, wüst und leer erscheint. Dann haben wir ein dazu klärendes Wort, das uns sagt: Gott hat die Erde nicht Tohu wa Bohu geschaffen. Also ist sie durch diese Katastrophe wüst und leer geworden. Und schon lesen wir: der Geist Gottes schwebt brütend, vibrierend, Impulse geben über der Finsterniswasser Tiefe. Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Schwebend, brütend, vibrierend, Impulse gebend. Ich darf das so vergleichen: über der Finsternis Wassertiefe. Die Katastrophe ist vorbei, die Wasser sind zur Ruhe gekommen. Der Geist Gottes gibt Impulse. Vergleich eine ruhende Wasserfläche. Ich lasse ein Steinchen fallen. Was passiert? Besser zu zeigen, als sich auszudrücken. Was entsteht? Es entstehen konzentrische Kreise. Wichtig aber zu sagen, zu sehen: es entstehen Wellen und Schwingungen. Stimmt's? Genau. Das All der gegenwärtigen Schöpfung besteht aus Wellen, Längen und Schwingungen. Und je nach der Zahl dieser zwei Dinge ist irgendetwas vorhanden. Können wir sehen oder hören, wahrnehmen? Alles bestimmt. Und zwar gibt es Wellenlängen von unvorstellbarer Kürze. Also dann sind es Wellenkürze, nicht Längen. Von Billionstel Millimeter, können wir uns das vorstellen. Und dann funktioniert nur das und das. und dann unheimlich lange werden. Denn dann kommen wir noch vorauseilen und bestimmen wieder ganz besondere eigene Dinge, die sich nun in der Schöpfung darstellen. Schwingungen, also Wellenlängen und dann Schwingungen, wieder in einer Kürze, unvorstellbar, Billionstel Millimeter, Zeit, Sekunden, Billionstel Sekunden, bis wieder sehr lange Zeiten. Und bei all dem funktioniert in diesen Naturgesetzen mathematischer Natur, funktionieren alle Gegebenheiten, die wir wahrnehmen können. Es seien die Kräfte, die unsichtbar wirken, aus dem Unsichtbaren wirken. Da ist gerade jemand erschienen aus dem Unsichtbaren bisher. Der Hans Kornwinkel, herzlich willkommen. Bravo. Noch einmal, der Geist Gottes schwebt, brütend, vibrierend, Impulse gebend, das liegt alles in der hebräischen Bezeichnung, über der Fläche der Finsterniswassertiefen und gibt jetzt Impulse, setzt die Wellenlängen fest und die Schwingungseinheiten zahlen. Der ganze Kosmos, klein und groß, sichtbar und unsichtbar, funktioniert auf diesen beiden Grundlagen. Nehmen wir das Beispiel, was das Auge sieht und das Ohr hört. Was das Ohr hört, gehört zu den erfassbaren Zahlen, liegt im Bereich von Zehnern, 40 und weitere Schwingungszahlen pro Sekunde oder, ja, und Wellenlängen auch, was das Ohr hört. Und das Eigenartige nun, das, was das Ohr hört, mathematisch mit Schwingungen und Wellenlängen festgelegt von Gott, ne, multipliziert mit einer Billion Pi, ganz genau. Was Pi ist, wissen wir ja. Verhältnis zwischen Durchmesser eines Kreises und zu seinem Umfang. Eine Konstante, immer 3,14, Durchmesser mal 3,14 gibt den Umfang. Also das ist die Zahl Pi. Und jetzt das, was das Ohr hört, und man die entsprechenden Wellen und Schwingungen zahlenmathematisch beachtet, multipliziert mit einer Billion Pi, ergibt genau das, was das Auge sieht. Und zwar haben wir ja im Deutschen den Begriff Farbtöne von einem Maler und Musiktöne, ja, für den Komponisten. Beide Mal Töne, ne? Farbtöne, die das Auge wahrnimmt, Musiktöne, die das Ohr wahrnimmt. Und dazwischen hat Gott, was wir sehen und hören, ne, mathematisch die Zahl Pi nur mal eine Billion gewählt. Gewaltige Aussage. Das ist nun so, C, D, E, F, G, A, H, C, ne, die Oktave, für die Musikton, entspricht genau der Farbenreihenfolge im Regenbogenquerschnitt, also in der Spektralanalyse. Wenn ich einen bestimmten Ton C, vielleicht auf dieser Höhe, la, auf dem Klavier, wähle, höre denn so, multipliziere mit einer Billion Pi, dann sieht mein Auge rot, blutrot. So. Hat jemand etwas dagegen? Ich frage nur deshalb, bitte. Unsere Wissenschaft weiß diese Dinge nicht und weiß nichts Besseres als Ursprung aller Dinge, ne? Einen Urknall geboren zu haben.
Bom.
Was?
Bom.
Ja. Also, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und wir leben heute nicht nur am Ende dieses Zeitalters, auch am Ende der letzten Torheiten, derer, die sich für weise halten. Höhepunkt der Torheit und der Narrheit ist auch gekommen unter den Menschen. Gleichzeitig muss ich ja wieder sagen, oder darf ich sagen, dass ich überaus von Herzen vor Gott und Menschen dankbar bin für alles, was die wissenschaftliche Forschungsarbeit zutage befördert hat. Dass wir uns nicht Zeit nehmen müssen, um selber die Dinge zu erforschen, sondern die präsentieren uns alles fertig, Literatur, frisch, fromm, leider nicht fromm und fröhlich frei, nicht? Sondern mit ihrer Weisheit vermischt. Eine Riesenarbeit, die nach einem Ausspruch Gottes wie folgt verstanden werden kann, in Bezug auf uns: dem Menschen ohne Gott hat Gott die Arbeit übergeben, einzusammeln und aufzuhäufen, nicht? Des vielen Bücherschreibens ist kein Ende, schreibt Salomo, an wissenschaftlichen Arbeiten einzusammeln, forschen und aufzuhäufen. Zu welchem Zweck? Um es dem abzugeben, der dem Herrn wohlgefällig ist. Ich hoffe, das sei bei uns der Fall. Ne? Also genau das, ne? Dass wir alles, was nun präsentiert wird, an wirklichen Forschungsarbeiten der Herrlichkeiten der Schöpfung, bis in alle Einzelheiten, der Schöpfung, in welcher es nichts gibt, was nicht durch die Hand Jesu Christi geschaffen worden ist. Gar nichts. Haben wir den Herrn Jesus lieb? Ein bisschen mindestens. Ist uns dann auch das Werk seiner Hände ein wenig lieb? Ah. Können wir ihn, den wir nicht sehen können mit diesen Augen, können wir ihn dann erkennen, wenn wir die Werke seiner Hände vorerst zur Kenntnis nehmen können und jetzt durch den Geist, der uns gegeben ist, diese Wundergesetze in der Schöpfung als Modelle erkennen dürfen für die geistlichen und sonst unzugänglichen Werte? Ja, so ist es. Hat einer über das Geländer einer Brücke runtergeguckt, hat ein Steinchen fallen lassen, guckt die Sache an und überlegt, seltsam, hier treffe ich immer in die Mitte, beim Schießen nicht. Also, das nur nebenbei. Hat Gott immer in die Mitte getroffen. Und siehe da, erste Worte in unserer Bibel, und wir schlagen auf, letzte Worte in unserer Bibel, und so geht es durch die ganze Schrift hindurch, der ich im Anfang das Ende verkünde. Nur mit dem Unterschied, dass das Ende immer wunderbarer ist als der Anfang. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist, genau der Geist, der die Impulse gab, und der Geist und die Braut, der Herr ist der Geist. lesen wir. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Also jetzt ist die Einladung, komm, nicht von Seiten der Geschöpfe an den Herrn ausgesprochen, sondern jetzt spricht der Herr, der Geist. Und die Braut laden jetzt ein. Wen laden sie ein? Komm. Und wer es hört, spreche, komm. Wer ist eingeladen durch den Herrn, den Geist und die Braut? Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Zuerst, wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wieder völlig geschenkweise, ohne jede Bedingung. Was heißt denn das? Wenn der Geist und die Braut eingeladen haben, komm. Viele haben die Einladung gehört. Und denen, die die Einladung gehört haben, wird gesagt, bevor du kommst, sprich deinerseits auch was. Komm. Und dann, wenn dich dürstet, dann kannst du kommen und trinken. Und wer da will, ja, komm. Ein gewisser reicher Mann mit einem armen Lazarus vor seiner Tür ist dem Gericht verfallen nach seinem Sterben. Hat er Durst? Möchte er trinken? Aber was wird ihm gesagt? Unmöglich. Unmöglich. Genau das ist dem Gesetz unmöglich. Wo das Gesetz einen Bannspruch, einen Fluch, ein Verdammungsurteil ausgesprochen hat, ist es unwiderruflich. Das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Fluch, aus dem Tod, aus der Verdammnis. Das ist dem Gesetz unmöglich. Aber was dürfen wir jetzt wissen? Denn das, was wir lesen, zur Kenntnis nehmen müssen, vorerst aus dem Munde Jesu, vom reichen Mann und armen Lazarus, hat Jesus ausgesprochen, als er selbst unter Gesetz sich gestellt hat. Da konnte und durfte er nicht die Herzensgedanken seines Vaters und seiner selbst so aussprechen, wie es da aussieht. Bitte, wenn er sich unter Gesetz gestellt hat, freiwillig, ne, hat er dann ganzen Ernst gemacht dabei. Und so sind eine ganze Reihe Stellungnahmen Jesu, Aussprüche Jesu, schwer verständlich. Mit den Gedanken seines Herzens, die wir kennenlernen dürfen. Schwer verständlich. Ja. Die Antwort heißt, weil er sich unter das Gesetz gestellt hat vom Sinai, das im Neuen Testament beurteilt wird, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Stimmt das beim reichen Mann? Unmöglich, wird ihm gesagt. Und nun darf der Apostel das einmalige Gefäß der Begnadigung, auserwähltes Rüstzeug Gottes, Paulus, der ehemalige Saul von Tarsus, der darf bezeugen, Römer 8, dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott, bewirkte Gott, machte Gott möglich. Aber was hat es Gott gekostet? Alles. Alles. Gott hat das, ich wiederhole das von gestern, Gott hat das dem Gesetz Unmögliche in seiner göttlichen, verborgenen Weisheit seiner Liebe auf dem Wege möglich gemacht, indem er sich ganz genau an den Buchstaben des Gesetzes hielt. Die Aussprüche des Gesetzes jetzt aber auf seine göttliche Weise bestätigend und erfüllend. Er hat sich direkt mit dem Gesetz identifiziert. Stimmt's, mit allen Flüchen des Gesetzes identifiziert, nachdem er sich zur Sünde der ganzen Welt hat machen lassen. Alle Forderungen des Gesetzes uns gegenüber bezahlt. Gott hat in Christo das Gesetz und die Propheten so wunderbar bestätigt und erfüllt auf seine Weise, dass es gleichzeitig das totale Ende der Ansprüche des Gesetzes bedeutet. Und dann haben wir gestern noch gehört, und dann kommt das noch wunderbarere, dass Gott, entschuldigt, steht geschrieben, seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Sie sind genauso heilig, gerecht und gut wie das Gesetz, das sie angeordnet haben, unter der Kontrolle Gottes. Sünde oder Übertretung kann Gott ihnen nicht zur Last legen, aber was kann er ihnen zur Last legen? Zur tiefsten Demütigung ihrerseits, dass er ihnen, die sich sehr für weise hielten, was zur Last legen kann. Ja. In kosmischer, klassischer Weise. Irrtum. Nach ihrer Meinung war das Gesetz gegeben zum Leben, damit Israel spuren sollte, das hartnäckige, widerspenstige Volk. Ne? Bei diesen Drohungen und Flüchen, weiß was alles. Auf kürzestem Wege zu Gott sich wenden sollte. Und die Praxis unter das Gesetz gestellt, erwies das Gegenteil. Das Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Ist das ein Irrtum? Ja, global, universaler Irrtum. Ja. Aber Gott demütigt ja nicht, um zu demütigen. Blamiert nicht, um zu blamieren, sondern um was? Um die Voraussetzung zu schaffen, dass er seinen Geschöpfen auf wunderbarste Weise seine göttliche Weisheit und Liebe schenken kann und sie in die göttliche Natur verwandeln kann. Und so ist auch dieses Gesetz für uns, dessen Buchstabe tötet, lesen wir. Der Buchstabe des Gesetzes tötet. Ja. Aber durch den Geist jetzt, der uns geschenkt ist, den Heiligen Geist, ja. Wenn wir das Gesetz lesen, dann verwandelt sich jeder sonst tötende und fluchende Buchstabe in Geist und Leben, nämlich Fluch in Segen, Finsternis in Licht, Tod in Leben und, wie die Dinge alle heißen mögen. Verwandelt sich durch den Geist, der uns gegeben ist, der tötende Buchstabe in unseren Glaubenshänden in göttliches Licht, Gnade und Barmherzigkeit. Ich kann das nur in diesen Worten zusammenfassen. Zurück zu diesem Vers 17 in Offenbarung 22. Der Geist und die Braut, das sind die feinsten, zartesten Kräfte, die Gott zur Verfügung stehen. Der Geist, haben wir gestern Abend gelernt. Mit unaussprechlichen Seufzern. Er weiß, dass die ganze Schöpfung seufzt. Dieser Geist ist eine Braut, auch etwas Zartes, Schönes, Feines. Ja, wenn es normal ist, ist ja das Schönste, was man sich denken kann. Also, der Geist und die Braut sagen, komm. Angeredet sind solche, die dürsten und gerne trinken möchten, aber was gehört haben? Es sei unmöglich, weil sie im Gericht sind. Und jetzt sprechen der Geist und die Braut kommen. Jetzt hat der ehemalige reiche Mann gehört. Was, ich darf kommen? Jawohl, aber bitte, du hast ja noch 5 Brüder. Du hast ja für die gebetet, nicht? Dass man sie retten möchte, dass sie nicht auch noch an den Ort kommen. Nicht? Bevor du kommst, du hast Durst und du willst ja trinken, schon lange bekannt gegeben. Nicht? Bevor du kommst, um deinen Durst zu stillen, sag's deinem nächsten Bruder hinter dir, er dürfe auch kommen. Wer es hört, er dürfe kommen und trinken. Sage seinerseits zuerst noch, bevor er kommt, du darfst auch kommen. Und wenn es der Hintermann gehört hat, dann hat der welche Verpflichtung? Dem Dritten auch zu sagen, du darfst aufkommen. Wann hört das auf? Wenn keiner mehr übrig bleibt, der gerne trinken möchte. Dem Gericht verfallene, bitte. Dem Gericht verfallene. Nach dem Gesetz unmöglich, da rauszukommen. Ne? Das ist eine Kettenreaktion der Liebe Gottes. Der Geist im Anfang Steinchen um Steinchen fallen lassen. Es wurden die Himmel und die Erde erneuert. Licht, die Wasser werden geordnet, die Lebewesen, die da dargestellt sind, die Heerscharen und die Sprachen in den Himmeln auf der Erde und so weiter und so weiter. Und am Ende hat zum Glück dieser Geist, der am Anfang alles in mathematischer, gottweisheitsgefüllter Weise alles geschaffen hat, hat zum Glück dieser Geist in Verbindung mit seiner Braut das letzte Wort. Ich frage wieder einmal, hat jemand etwas dagegen? Leider haben die meisten Gläubigen etwas dagegen. Nicht nur etwas, sondern alles. Hat der Geist Freude daran? Sie meinen es. Hat der Herr Freude daran? Furchtbar. So. Dieser wunderbare Heilige Geist. In seiner Unausforschlichkeit stellt sich dar auf die verschiedenste Weise. Mathematik ist Nummer 1, göttliche Mathematik. Warum lächle ich jetzt, wenn ich von göttlicher Mathematik, von göttlicher Rechnungsweise etwas sagen darf? Der einzige in der ganzen Schöpfung, ja, der Schöpfer eben, voll Heiligen Geistes, er selber hat eine Rechnungsweise, die sonst niemand kennt oder ausübt. Er allein rechnet Böses nicht zu. Wir alle haben auch noch nie Böses jemand zugerechnet. Wir haben uns verstanden. Rechnen heilige Engel Böses zu mit ihrem Gesetz? Maximal. Genau das Gegenteil von dem, was im Herzen unseres Gottes vorhanden ist. Genau das Gegenteil. Ist das ein Irrtum? Klassischer, universaler Irrtum. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß auch, dass ich hier zuvorderst an der Front stehe. Gegenüber wem? Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder Fürstentümer und Gewalten. Und zwar, Paulus, wir kämpfen nicht nur gegen die Linke, gegen die Feindschaft und Dämonie. Wir kämpfen auch zur Rechten. Ja. Deren Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Für uns ist es viel gefährlicher, denen als Beute ausgeliefert zu werden, als denen. Denn da wissen wir Bescheid. Ne? Da wissen wir Bescheid, das ist wieder göttlich. Aber die Seite, wer hier schwer hat, das zu verstehen, dem genügt, wenn ich die Frage stelle, von welcher Seite hat dann Jesus mehr zu leiden gehabt? Von Seiten der Zöllner und Huren und Sünder? Oder von Seiten der Hohepriester und der Gesetzeslehrer und der Schriftgelehrten und der Pharisäer und wie die Hoheiten alle geheißen haben? Von welcher Seite hat er mehr zu leiden gehabt? Ja, und wenn er denen gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, Huren und Zöllner werden vor euch ins Reich Gottes eingehen, dann begreifen wir die Heiligen da, nicht? Dass sie sagten da drin, der muss weggeschafft werden, so rasch wie möglich. Nicht? Also ich stehe an der Front, gegen wen? Gegen Fürstentümer und Gewalten zur Linken und zur Rechten.
Bitte Kassette wenden.
Also ich stehe an der Front. Gegen wen? Gegen Fürstentümer und Gewalten zur Linken und zur Rechten. Wie ist das möglich, ein Mensch noch in Fleisch und Blut? Weil uns die ganze Waffenrüstung Gottes geschenkt ist. Reicht die aus gegen die Summe all dieser Mächte gegen Gott? Völlig. Mathematik, Heiliger Geist. Da ist die Zahl 1, ein Geist und die Zahl 7. Die Zahl, in welcher sich der Heilige Geist präsentiert. Unter den Metallen stellt der Geist sich wie vor? Durch welches Metall? Aus welchem Metall ist denn der goldene Leuchter? Ah ja, so pflegt Jesus Fragen zu stellen und wenn man gut hinhört, ist die Antwort immer schon in der Frage drin. Gold unter den Pflanzen, ich denke der Ölproduzent, nicht? Wie heißt der? Der Ölbaum. Unter den Berufen, haben wir gestern Abend gehört, der wunderbarste Rechtsanwalt, den Gott uns geschenkt hat, dass er unsere Interessen und Nöte Gott gegenüber vertrete. Ist das ein Geschenk Gottes an seine Feinde? Ein Geschenk Gottes an seine Feinde. Ja, so ist es. Ja, ich darf hier nicht stehen bleiben, wäre viel zu sagen. Der Geist Gottes ist Rechtsanwalt, Forscher, denn wie viel erforscht dieser Geist? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Er ist der Forscher aller Forscher, so wie er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren, der Rechtsanwalt aller Rechtsanwälte. So können wir beliebig weiterfahren. Er ist der Tröster. Unter den Flüssigkeiten ist der Geist dargestellt durch zwei Flüssigkeiten. Öl dürfte bekannt sein, Und das Erste eigentlich? Wasser. Wasser. Wo steht das? Am letzten Tage, dem höchsten Tage des Laubhüttenfestes, stand Jesus auf im Tempel und rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, bitte. Genau so, wie die Schrift sagt. Das war nur der Alte Testament da. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er aber sprach von dem Geiste, die empfangen sollen, die ihm glauben, ihm vertrauen. Also Ströme lebendigen Wassers sind Ströme des Heiligen Geistes. Aus ihren Leibern. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder Christi sind? Die Leiber, die tot sind um der Sünde willen. Schon jetzt Glieder am Leibe des Christus. Dass unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes geworden sind, das wissen wir fast von der Kindesbeinen im Glauben an. Aber dass unsere Leiber jetzt schon Glieder Christi sind, habe ich erst vor etwa 2 Jahren entdeckt. Stellt euch mal sowas vor. So vollkommen ist die Erlösung in Christo für uns. Was haben Flüssigkeiten für eine Eigenart? Sie fließen. Wunderbare Weisheit. Aha. Sie ruhen erst, wenn sie den jeweiligen für sie tiefsten Punkt erreicht haben. Stimmt's oder habe ich recht? Zweitens, sie gehen beide jetzt etwas Wunderbares für alle Frommen. Sie gehen beide den Weg des geringsten Widerstandes. Bei dem hat es gezündet. Ha, wunderbar. Ha. Gehen wir auch den Weg des geringsten Widerstandes? Stimmt es, wenn der Heilige Geist nur von Ferne merkt, bei dem bin ich gar nicht erwünscht? Was macht er dann? Ja, bitteschön, dann bin ich lieber gar nicht da. Ne? Lässt er sich betrüben? Den Weg des geringsten Widerstandes. Hat Jesus mit sich machen lassen, was sie wollten am Ende seines Lebens? Alles Dinge, die sind genau unserer frommen Natur entgegen. Ganz anders. Unter den Tieren, merken wir, der Geist stellt sich in allen möglichen Möglichkeiten der Schöpfung dar. Unter den Tieren, Daniel. Taube. Die biblischen Beweise brauchen wir gar nicht zu bringen, die kennt er ja sowieso. Die Taube. In Bezug auf Kraftentfaltung, Elektrizität, Elektronik. Kann man einem elektrischen Strom, übrigens Strom, nicht Strom, Ströme lebendigen Wassers, Geist, Strom, eigenartige Zusammenhänge, kann man einem elektrischen Strom einen Widerstand entgegen einschalten? Ja, lässt er sich das gefallen? Ja. Aber was kann passieren, wenn der Widerstand immer weiter funktioniert? Könnte Kurzschluss geben. Oder ganz heiß. Feuer könnte entzündet werden. kann der Strom herabtransformiert werden. Lester, das ist das auch gefallen. Das macht er selber, damit wir ihn ertragen können, je auf der Stufe der Transformatorenstation, auf der wir uns befinden. Also, so langsam merken wir, liebe Geschwister, sind wir reich gemacht in allen Dingen, erstens im ganzen Wort und zweitens in allem Wissen, in aller Gnosis heißt es, nicht in Erkenntnis, sondern im Wissen. Nur vorerst im Kenntnisnehmen der Dinge, dass sie da sind, noch nicht die Dinge erkannt haben. Wir sind reich gemacht in allem Wissen, und da sage ich immer besonders den Jungen, bei uns Alten ist sowieso nicht mehr viel zu wollen, wisst ihr? Punkto Wissen, ja, den Jungen bitte, lernt in der Schule, was Zeug hält von allen Herrlichkeiten der Naturgesetze unseres Gottes und Retters und den Händen, der Hände Jesu Christi. Lernt so viel wie möglich. Denn für uns sind alle diese Dinge Modelle, Gleichnisse der göttlichen, unsichtbaren Werte des Heiligen Geistes. Was ist gewählt in Bezug auf Bewegungskraft? Im Griechischen genau das gleiche Wort. Pneuma heißt sowohl Wind, Luft als Geist. Er hauchte sie an, sprach, nehmet hin, Heiligen Geist. Odem, Geist. Als Zahlungsmittel. Was? Zahlungsmittel. Haben wir gestern gelesen. Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, mit dem wir versiegelt worden sind, mit dem Heiligen Geist der Verheißung, ist die Sicherheit, dass die ganze Fülle Gottes und die Fülle des Geistes, die Gott uns in Christus geschenkt hat, uns zu seiner Zeit geschenkt sein wird. Er ist das Pfand. Sicherstellung jeder Verpflichtung. Jedes Zahlungsversprechens, das Pfand. Unter den Kunstwerken finden wir da auch eines. Sehr schwer. Der goldene Leuchter. Ein Kunstwerk. Rein nicht gegossen, reine getriebene Arbeit aus einem Talent reinen Goldes. Und zwar, so, die sogenannten Arme werden nicht als Arme bezeichnet, sondern es sind Röhren, hohl. Sodass, wenn der Priester Öl eingoss, ne, das Öl auch zuerst den tiefsten Punkt aufsuchte. Und was geschieht dann, wenn er weiter Öl eingießt, ne? Kommunizierende Röhren, ist dann Gleichgewicht im Leuchter, links und rechts. Aha. Und wenn es voll ist, dann hat der Priester, also erstens nur an einem Ort einzugießen, nicht, hat er gleichzeitig überall die Dochte einzusetzen und dann leuchtet das Licht des Heiligen Geistes. Überblicksweise durch die ganze Schrift. Das erste und das letzte Vorkommen haben wir beachtet. Der Geist Gottes über den Wassern. Der Geist und die Braut laden ein. Genau so, wie es dem Gesetz unmöglich ist, ist es nun möglich gemacht und wird durchgeführt. Dann haben wir gleich am Anfang bei der globalen Wasserkatastrophe der Sintflut das wunderbare Geschehen. Noah heißt Ruhe, lässt erstens die Taube von sich aus, nicht, heißt nicht aus der Arche, natürlich, von sich aus. Ist das richtig? Wen stellt der Noah dar? Gott, Christus. Der Heilige Geist ist der wo zu Hause? Ne? Im Herzen Gottes. Die ganze Fülle. Noah ließ die Taube von sich heraus. So. Stimmt das? Kommt der Heilige Geist aus, direkt nur aus Gott heraus. Ja. Sie fliegt weg und kehrt zurück, indem die Schrift sagt, sie fand nicht einmal einen Ruheplatz für die Sohle ihres Fußes. Nicht schwer, die Parallele zu sehen und wiederzugeben. Des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und kehrt zurück. Ausgerechnet auf ihn kam ja, nach der Taufe im Jordan, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und blieb auf ihm ruhen. Er, der schon selber nach dem inwendigen Menschen der Heilige Gottes war. Kommt noch die Versiegelung, die Bestätigung von Gott dem Vater, sichtbar für die Anwesenden, die Taube. 7 Zeiten wartet Noah und dann lässt er die Taube wieder aus. Was passiert jetzt? Jetzt kommt sie zurück. Mit einem abgerissenen Ölblatt, Olivenzweig. Wo sind wir jetzt, zeitprophetisch? Das ist das Ende, die Darstellung der Dinge, die im tausendjährigen Reich dargestellt sind. Ein abgerissenes Ölblatt. Das ist gleichzeitig die Endkatastrophe des tausendjährigen Reiches. Im tausendjährigen Reich ist der Geist Gottes, was die Massen der Nutznießer betrifft, nur ausgegossen über alles Fleisch. Die haben nicht mehr dieses Fleisch an sich, sondern die Leiblichkeit, die Adam und Eva hatten vor dem Fall. Das ist der gemeinsame Nenner für alle Fragen in Bezug auf die Zustände im tausendjährigen Reich. Da hat Gott für die Nutznießer die Zustände wiederhergestellt, die Adam und Eva hatten vor dem Fall. Sie lebten in einem Paradies in der ungestörten Gegenwart des Herrn. Tausendjähriges Reich, die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes, das Zustand. Und eine ganze Menschheit ist da gesegnet und keine Feindeinwirkung ist gestattet während der 1000 Jahren. Aber genau wie damals, was dort geschah, am Ende ließ Gott die Schlange herein und am Ende des 1000-jährigen Reiches lässt er die alte Schlange auch wieder herein, um zu prüfen, ob diese Art der Regierungsweise endgültig oder eine Vollendung bedeuten könnte. Und die Vollendung ist nicht nur nicht vorhanden, sondern das Gegenteil. Eine Katastrophe, mit einer Katastrophe endet das tausendjährige Reich, wie die Welt noch nie gesehen hat. Warum?
Um der Engel willen.
Ja, um der Engel willen ist dieses durchgeführt, hat Gott dieses durchgeführt, dass sie unter günstigsten Umständen noch einmal versuchen konnten, ob ihr Gesetz jetzt vielleicht eine bleibende Frucht bringen könnte, unter günstigsten Umständen. Alle Verführungskräfte der Finsternis und Dämonie, die sind beseitigt, gefangen gesetzt. Alle Menschen haben alles im Überfluss. Ideale, göttliche, soziale Zustände da. Aber wie heißt die gegebene grundlegende Ordnung im tausendjährigen Reich? Erstens, das Gesetz geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und zweitens, im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. So. Also ein abgerissenes Ölbaumblatt. Ein Beweis, Öl, Ölbaum, etwas ist vorhanden, aber abgerissen, jäh abgerissen. Nochmal 7 Tage wartet er und dann lässt er die Taube noch einmal aus. Was geschieht jetzt? Kehrt sie nicht wieder zurück. Was heißt das? Jetzt ist sie überall zu Hause, überall. Jetzt ist Gott alles in allem geworden. Und der Heilige Geist ist überall zu Hause. Gönnen wir ihm das? Ist er glückselig? Unaussprechliche Seufzer hat er geseufzt. Wie lange? Schon vor Grundlegung der Welt, als er alles erforscht und erkannt hat. Seufzt er heute noch? Unaussprechliche Seufzer. Wie lange?
Bis er zur Ruhe kommt.
Und wann ist er zur Ruhe gekommen?
Wenn
Gott alles in allem ist und wenn der Hinterste und Letzte gehört hat, er dürfe auch kommen und hinter ihm ist keiner mehr. Jetzt haben wir nur beachtet, wie der Heilige Geist selbst geruht, sich in Modellen, Vorbildern darzustellen, in einer solchen Fülle, Beweis für uns. Wir können nicht genug wissen, als solche, die im Worte Gottes zu Hause sind. Um die unendlichen Herrlichkeiten unseres Gottes selbst kennenzulernen und erkennen zu können. Der ganze Ablauf der Chronologie, der Zeitalter, der Äonen, der Haushaltungen, aller Zeitmaße und Zeiteinheiten ist durch den Heiligen Geist in der Zahl festgelegt, nämlich in der Zahl 7. Alle Festordnungen Gottes basieren auf den Zeitrhythmen, Einheiten von 7 Zeiten. Also was haben wir ganz vorn gefunden? Wie lange hat Noah gewartet?
7 Tage.
Nehmen wir einmal wieder fassen wir Gott ins Auge. Wie lange dauern bei ihm 7 Tage?
7000
Jahre. Ist er langmütig und geduldig? Noch einmal, jeder 7. Tag ist ein Sabbat. Sabbat für Sabbat, Sabbat für Sabbat. Heißt 7er für 7er, 7er für 7er. Dann sollt ihr 7 Sabbate zählen. Und dann kommt das Fest der Sabbate, Pfingsten im Neuen Testament. Dann kommt der 7. Monat mit dem Posaunenfest und mit dem Versöhnungsfest und mit dem Laubhüttenfest. Und dann sollt ihr 7 Jahre zählen. Dann ist jedes Jahr, 7. Jahr, ein Sabbatjahr. Sabbatjahr für Sabbatjahr. Und dann sollt ihr 7 Sabbatjahre, also 7 mal 7 Jahre zählen. Und dann ist das nächste ein Hall- und Jubeljahr. Hall- und Jubeljahr ist das Maximum von göttlichen, im Heiligen Geist festgelegten Zeitfristen, Zeitabläufen, wo Gott sein wird, alles in allem. Also, alles mathematisch, literarisch, in vollkommener Weise uns geschenkt, in den Grundtexten des Wortes Gottes, Hebräisch Altes Testament, Griechisch Neues Testament. In literarischer Form als Schrift und in mathematischer Form als Rechnung Gottes, weil jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist. Wir kommen zum Schluss unserer Morgenstunde. Schlagen Psalm 45 auf. Psalm 45. Und 40 ist ja die Zahl des Menschen. Hebräisch Adam als Zahl gelesen ist, Adam als Zahl gelesen ist 45. Adam, der Mensch. Und 45 ist nun einmal, wie viel mal 9? Also, ja, nicht stehen bleiben. Dem Vorsänger nach Schoschanim. Schade, dass ich nicht gleich übersetzt haben. Dem Vorsänger nach Lilienweise. Lilie ist ja die Herrlichkeit Gottes darstellend. Von den Söhnen Koras ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Lilienweise. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Liebe Geschwister, ich sage meine Gedichte dem Könige. Also ich bin kein Dichter. Ich hüte mich auch, irgendetwas zu erdichten bei der Verkündigung. Aber kennt ihr einen Bruder, bei dem stimmt's? Meine Lieder dem Könige. Salomos Lieder waren 1001 Lied. Und der Adolf Heller über 7000 Lieder. Und zwar eines vollkommener als das andere. Sowohl dichterisch, poetisch, als dem Inhalt nach. Ja. Wenn wir uns gelegentlich Guten Morgen sagten in Langensteinbach oder in Zürich, du Arthur, heute Nacht bin ich wieder meiner Krankheit erlegen. Sind wieder 2, 3 Gedichte geboren worden. Also, ich sage meine Gedichte dem Könige. Und schön ist, dass der Heinz Schumacher im letzten Herbst, Gnade und Herrlichkeit, ne, so fein die Erinnerung an Adolf Heller, persönliches Zeugnis von ihm, also Adolf, wiederholt hat oder dargestellt hat. Und dann noch eine Anzahl seiner Gedichte nochmal in Erinnerung gerufen hat oder hingesetzt hat. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Ja, wo ist denn das Buch oder das Papier, auf welchem dieser fertige Schreiber schreibt? Paulus, ihr seid mein Brief, geschrieben auf die Tafeln eures Herzens. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Wer? Des Menschensohn ist schöner als die Menschensöhne. Aber in seiner Niedrigkeit, wie war es da? Genau das Gegenteil. Nur wer seine innere Schönheit schauen konnte durch den Glauben. Wie war es in seiner Erniedrigung? Eine Gestalt, die uns nicht gefallen hat. Wir haben unser Angesicht von ihm abgewendet. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen, Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert, das sind die Aussprüche Gottes, um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Wer ist denn angesprochen hier mit dem Dich? Des Menschen Sohn. Welche Seite wird in Furchtbares lehren? Die Linke sowieso. Aber wer noch mehr? Seine Rechte. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Gewaltig, aber was uns noch dienen möchte jetzt. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich ein Zepter der Aufrichtigkeit und das Zepter deines Reiches. Ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt. Gesalbt, Salbung ist Fülle des Heiligen Geistes, dargereicht. Dich gesalbt mit Freudenöl. Mehr als deine Genossen, über deine Genossen hinaus. Also, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl. Mehr als deine Genossen. Kennen wir einen seiner Genossen, der uns immer wieder sagt, bitte, nicht nur im Philipperbrief, sondern immer wieder, freut euch, im Herrn, alle Zeit, alle Wege. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Und er sagt, nun freue ich mich in den Leiden. In den Leiden. Ah. Gesalbt mit Freudenöl, darf ich jetzt sagen, ich weiß, was ich sage. Paulus, gesalbt mit Freudenöl über seine Genossen, nämlich die 12 in Jerusalem hinaus. Sie glaubten an den Herrn Jesus, aber waren alle Eiferer für das Gesetz. Und als dieser Bote Gottes mit der Fülle seines Freudenöls zum letzten Mal in Jerusalem erscheint, begibt er sich ausgerechnet ins Haus des Jakobus. Mit seinen Mitarbeitern, also mit den die Mitarbeiter des Paulus, begleiten ihn in das Haus des Jakobus. Des Jakobus, der schreiben muss, ja, eben, weil sie Eifer sind für das Gesetz, sich unter Engel noch stellen. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, nicht aus Glauben alle. In das Haus dieses Jakobus begibt sich Paulus mit seinen Mitarbeitern. Er darf erzählen, was Gott durch ihn gewirkt hat unter den Nationen. Und dann wird ihm sofort gesagt, du siehst, Bruder, 10.000 der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Antwort Gottes, im Jahre 70 wird Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und alle Juden und Söhne Israels unter die Nationen gefangen weggeführt. Vergleich. Wären in Sodom und Gomorra nur 10 Gerechte gewesen, dann hätte Gott geschont. Dort war die Sache in Bezug auf das Fleisch schlimm. Aber vollbrachte Erlösungstat durch Gott, allein durch seine Gnade, seine Liebe und Barmherzigkeit, dann noch das Gesetz wieder aufrichten. Was das für das Herz unseres Gottes bedeutet, können wir nur verstehen, ja, wenn wir sein Herz ein wenig haben kennenlernen dürfen. Soweit für heute Vormittag.
Lieber himmlischer Vater, hab du Dank für diese Morgenstunde, wo wir wieder in dein Herz schauen durften. Du gibst uns Brot, Brot des Lebens, das ein richtiges Brot ist. Hab du Dank für diese Stätte hier, wo wir so ungestört zusammenkommen dürfen. Hab Dank, dass alle Geschwister gut hierher gekommen sind. Und segne dieses Haus, segne auch die Hände, die hier die Speise für uns bereiten. Hab du Dank und lass mich danken für alle Menschen, die in Hoheit sind, und ganz besonders für dein Volk Israel, das in großer Not ist. Du wirst sie überbieten und verstehen, führen und segnen. Ich möchte dir auch alle anbefehlen, die hier nicht sein können, die zu Hause sind, segne du sie. Und segne diesen Tag, segne auch die Abendstunde heute Abend und lass offene Herzen und offene Ohren da sein, die dein Wort verstehen. Amen.
Amen. Amen. Wie später in dem Verse schreibt, wenn das Los, das uns beschieden, in den schwersten Kampf umstellt, und jetzt, in dem rasenden Getümmel, hat Spitta eine Ahnung gehabt von gegenwärtigen rasenden Getümmel. Also er war ein Prophet, was empfiehlt er uns da? In dem rasenden Getümmel, schenk uns Glaubensheiterkeit. Sehr wunderbar. Ein Prophet von Gottes Gnade. Ein Wort aus Psalm 27. Vers 3 bis und mit 5. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, David, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Das Heer saust. Und dürfen wir ins Herz Davids blicken? Hat sich nicht gefürchtet. Und jetzt. Eines habe ich von Jehova erbeten, und nach diesem will ich trachten. Zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Deshalb ist David so furchtlos, ohne Furcht. Wenn ein Heer sich wieder mich aufstellt, umlagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Die Antwort, wie ist das möglich, haben wir jetzt gehört. Aber David aus dem Stamme Juda, der durfte ja nur bis in den Vorhof. Nur ein Teil der Leviten durfte bis ins Heiligtum. Und ins Allerheiligste, ja, ins Verborgene des Herrn, nur ein Hohepriester, einmal im Jahr. Wie kann der jetzt beständig wohnen im Hause des Herrn? Der Geist Christi, der in ihm war, genügte vollständig, wenn er die Schrift las, die Beschreibung der Hütte Gottes unter den Menschen, dann war er im Geiste versetzt, nicht nur in den Vorhof, in den er leiblich hineingehen konnte, sondern dann war er im Geiste im Heiligtum. Und was tat er? Zu forschen nach ihm im Heiligtum und im Verborgenen seines Zeltes, im Allerheiligsten. Und kannte die Dinge viel besser als die Leviten und die hohen Priester, die mit Fleisch und Blut, nach Fleisch und Blut da hineintreten durften. Eines habe ich von Jehova erbeten, und nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Im Psalm 119 schreibt er ungefähr so, unter vielem anderen, ähnlich wie hier, wenn ein Heer sich wieder mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Fürsten sich wieder mich beraten, was macht er dann? Dein Knecht sinnt über deine Satzungen, während Fürsten sich wieder ihn beraten, ihm das Leben zu nehmen. Begibt sich ins Heiligtum und ins Allerheiligste, während Fürsten sich beraten, ihn umzubringen, begibt sich ins Heiligtum und ins Allerheiligste, währenddem ein Heer buchstäblich ihn umlagert. Und ist erstens verborgen und zweitens geborgen. Und wir konnten überhaupt weder in die Stiftshütte noch in den Tempel noch irgendein Haus Gottes gehen. Dabei sind wir was? In unserer Niedrigkeitsstellung auch eine Hütte Gottes unter den Menschen. Denn wenn diese Hütte abgebrochen wird, so meint er den äußeren Menschen. Und in dieser Hütte wohnt ja auch der Herr, der Heilige Geist. Jesus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Und wir bilden ja selbst erstens die Hütte Gottes unter den Menschen als Gemeinde. Wir sind der heilige Tempel im Herrn, die Gesamtheit, die Behausung Gottes im Geist. Wir selber stellen ja den Tempel Gottes dar. Jeder Einzelne, wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Und was den Leib der Niedrigkeit betrifft, ist es nur, unser Leib nur eine Hütte Gottes unter den Menschen. Wir sind sowohl Hütte Gottes, wir sind sowohl Tempel Gottes, als solche, die im Hause Gottes, im Tempel Gottes zu Hause sind, ein- und ausgehen dürfen. Wenn diese Hütte abgebrochen wird, darf uns Paulus bezeugen, dann haben wir ein Haus in den Himmeln. Und jetzt, Nebenbemerkung von gewaltigem Gewicht, ein Haus in den Himmeln, nicht mit Händen gemacht. Ja, nicht etwa nicht mit Menschenhänden gemacht, das sowieso nicht. Nein, nicht mit Gottes Händen gemacht. Das heißt, ein Haus, das nicht von dieser Schöpfung ist. Hebräer 9.
Christus ist eingegangen in ein Heiligtum, nicht mit Händen gemacht, das heißt kein Werk der Hände Gottes, ein Werk der Hände Gottes, einen heiligen Tempel Gottes finden wir ja auch im Himmel, im himmlischen Jerusalem.
Fortgang auf Kassette 3.